Am Montag ist der Donald Trump als US-Präsident ins Amt eingeführt worden. Ebenfalls am Montag sind Dutzende Staatschefs, Finanzminister, Wirtschaftsministerinnen und natürlich Managerinnen und Manager nach Davos gereist, als WEF, als World Economic Forum. Und gleich ist Davos dieses Jahr eine Art ein Nebenschauplatz. Alles schaut auf Washington, alles erwartet, was macht jetzt der Donald Trump als Präsident in den ersten Tagen, was entscheidet er, wie geht es zum Beispiel weiter in der Ukraine. Ihr hört den Podcast «Hinter der Schlagzeile» von CH Media. Mein Name ist Stefan Bühler und bei mir ist heute unser Chefredakteur, der Patrick Müller, jahrelanger Beobachter vom WEF. Meine erste Frage an dich, Patrick, ist das WEF dieses Jahr ein bisschen im falschen Moment?
Im falschen Moment, wie von hier alle auf ihre Bildschirme schauen, Richtung Washington, aber vielleicht auch gerade darum im richtigen Moment.
Inwiefern im richtigen Moment?
Ich glaube, die Leute hier oben, seien es Wirtschaftsführer, Politikerinnen, andere Staatschefs, die müssen das verarbeiten. Was jetzt gerade passiert in Amerika, das ist eine harte Zeitenwende, nochmal, Trump 2.0. Und da oben sind alle zusammen und können das ein bisschen wie in einer kollektiven Gruppe, in einer Selbsthilfegruppe diskutieren, verarbeiten. Und einige interessiert es aber schlicht auch nicht. Das gibt es auch.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Welt ist so wie in einem Offbeat-Moment. Das ist so wie zwischen den Schlägen. Gut, jetzt der Trump ist jetzt im Amt, aber gleich, es weiss eigentlich niemand, was kommt. Ich habe vorhin ein Gespräch über die Ukraine mit jemandem, der an dieser ganzen Friedensthematik eng dran ist. Sagt mir auch, niemand weiss, was der Trump mit der Ukraine vorhat. Und das ist ja nur eins von verschiedenen Themen.
Bei der Ukraine bin ich einverstanden. Dort ist man wirklich auch extrem gespannt, was er in seiner Rede dann über Video in Davos sagt. Er hat sich an der Inauguration ja das Wort Ukraine ist nicht vorgekommen, nicht geäussert. Aber in anderen Bereichen, wenn ich da mit Leuten rede, vor allem aus der Wirtschaft, haben die klare Erwartungen und glauben zumindest zu wissen, was der Trump macht. Er wird deregulieren, Gesetze abschaffen, das Wirtschaftswachstum befördern. Er wird Schulden machen, oder? Das beunruhigt viele. Hat auch Karin Keller-Sutter heute nicht den Trump nennend, aber im Generellen erwähnt. Das macht ihre Sorgen, die Schuldenwirtschaft. Also ich glaube, ja, Ukraine ist die grosse Unbekannte. Was macht der Trump in der Ukraine?
Das WEF war ja jahrelang auch eine Art das Mekka vom Freihandel, von der globalisierten Wirtschaft. Der Trump redet die ganze Zeit von Zöllen, von Tariffs. Das ist ein wunderschönes Wort. Spürt man da eine gewisse Nervosität bei den Managern von der internationalen grossen Firmen, die ja genau ihre Produktionsketten zum Beispiel quer über die ganze Welt haben, die ja dann betroffen wären von so Zöllen und Tarifen?
Lustigerweise nicht. Die meisten Wirtschaftsführer, die ich auf Podien gehört habe, oder ich habe zum Beispiel gerade mit dem ABB-Präsident Peter Fosser, Amerika ist der grösste Markt von ABB, die sind relativ zuversichtlich, dass das einfach so ein bisschen Säbelrasseln ist, um der Wählerschaft zu gefallen. Aber jemand hat gesagt, für den Trump ist der Börsenkurs von der Wall Street ist wie so ein bisschen seine wichtigste Schulnote. Die will er gut haben, oder? Da will er gut dastehen. Und irgendwelche Leute, vielleicht auch Elon Musk, müssen ihm beibracht haben, wenn du übertreibst bei den Zöllen, dann nachher geht der Börsenkurs runter und damit auch deine Popularität. Und was man so ein bisschen hört jetzt da oben, ist, dass das wahrscheinlich gar nicht so schlimm wird kommen mit dem Handelskrieg. Sie können sich alle täuschen, aber das ist eigentlich der Konsens mittlerweile. Viele sind eher sogar überzeugt, dass das Wirtschaftswachstum wird zunehmen, der Freihandel wird zunehmen, weil er will Business machen, Deals machen. Und das ist das, was da oben eigentlich vorherrscht.
Gut, oben gibt es auch sehr viel Apero mit entsprechenden Getränken. Tut man sich den Trump einfach ein bisschen schön trinken?
Ja, es ist ja ein bisschen dégoûtant, wie jetzt vor allem in Amerika Firmenchefs, die vor 8 Jahren vor ihm gewarnt haben, meistens nur hinter vorgehaltener Hand und schlecht über ihn geredet haben, jetzt eigentlich sich bei ihm einschmeicheln. Man hat ja auch bei der Inauguration gesehen, wie all die Unternehmen da in einer Reihe sitzen und ihm zuhören. Es sind Windfahnen. Ich glaube jetzt aber, es gibt schon auch Leute, die tatsächlich der Meinung sind, dass überreguliert worden ist, dass man beim Klimaschutz übertrieben hat. Bei Rechnungslegungsvorschriften ist noch einmal gesagt worden, dass sie so eine riesen Bürger hat, dass man jetzt irgendwo gleich in den Trump die Hoffnung hat, dass der dort ein bisschen Gegensteuer gibt. Auch Woke kommt immer wieder, oder? Das haben jetzt auch verschiedene Unternehmen, haben ihre Initiativen da für Diversity oder auch Klima zurückgeschraubt und die scheinen eigentlich noch ganz froh zu sein. Vielleicht ist es nicht nur das Schöntrinken, sondern auch wie ein bisschen sie getrauen sich jetzt zu machen, was sie innerlich vielleicht schon früher hätten wollen machen. Und durch den Trump fühlen sie sich jetzt befreit. Das ist so meine tiefe psychologische Analyse.
Man könnte es auch böser formulieren. Man könnte auch sagen, Opportunismus ist nicht mehr ein Schimpfwort, sondern eine wirtschaftliche Strategie.
Ja, ja. Also Opportunismus ist wahrscheinlich eines der Kennzeichen irgendwo in dem Moment, oder? Ist auch die Frage, wenn jetzt in 4 Jahren wieder ein Demokrat wird gehen in Amerika, schwenken denn die all wieder? Machen sie dann wieder Quoten für Frauen? Tun sie wieder LGBTQ+-Initiativen lancieren? Genauso wie sie sich jetzt zurückfahren. Ja, Opportunismus, Windfahnentum ist momentan ziemlich en vogue.
Sag noch, wie viele Jahre kommst du schon auf Davos?
Seit 2003 und ich habe seitdem keins verpasst, 22 Mal.
Wenn du jetzt schaust, das Jahr, jetzt, ich war auch schon etliche Mal da oben, gewesen. Eigentlich ist es ja immer ein bisschen das Gleiche. Du hast das Gewimmel da im Kongresszentrum mit den Menschen, die sich auch ein bisschen ähnlich aussehen. Und dann hast du die verschiedenen Firmenpavillons entlang von der Promenade in Davos. Du hast auch Länderpavillons von verschiedenen Ländern, die sich dort präsentieren und so weiter. Ist dir das Jahr etwas aufgefallen, wo das Jahr anders ist als in anderen Jahren?
Also äußerlich ist es effektiv immer sehr ähnlich. Mal sieht man ein bisschen formellere Kleidung, mal ein bisschen weniger. Dieses Jahr habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, es hat weniger Krawatten als auch schon. Der Frauenanteil ist immer noch sehr klein, muss man sagen. Der Altersschnitt immer relativ hoch.
Die Limousine immer noch sehr dicht auf der Straße.
Genau, jetzt ist der Stau einfach wahrscheinlich zur Hälfte besteht jetzt aus Elektrofahrzeugen, ändert aber nichts daran, dass alles verstopft ist und dass die Einheimischen einfach definitiv nicht mehr durch ihre Gemeinde durchkommen. Und wenn wir schon bei dem Äußeren sind, oder die Promenade, die grosse Straße, die da entlang vom Kongresszentrum führt, ist ein bisschen aufgeräumter. Es ist da eine neue Gemeindeordnung in Kraft getreten, wo die sogenannten Trittbrettfahrer, Firmen, die gar nichts mit dem WEF zu tun haben, die da aber einfach ihre Werbepavillon aufgestellt haben, die dürfen da nicht mehr jetzt auftreten, dass die sind verbannt worden. Darum sieht es ein bisschen weniger nach Gewerbeausstellung aus, aber es ist immer noch ein riesen Abfolg von verkleidete Fassaden von Unternehmen. Also wenn ein Mensch durch Davos läuft, der sonst noch nie während dem MEF da war, das erkennt er gar nicht. Also das sieht ganz anders aus.
Also das ist so etwas von dem, was sich geändert hat auf das Jahr. Thematisch haben wir es schon ein bisschen gesagt, die Ukraine ist ein Thema. Gleichzeitig sehe ich ja, es ist zum Beispiel Indien ist wieder sehr stark vertreten, auch mit eben so Pavillons. Und dort habe ich ein bisschen den Eindruck, das ist ein bisschen wie eine Parallelgesellschaft hier in diesem Davos. Also es sind schon auch viele indische Personen sind auch hier im Kongresszentrum und sicher auch auf dem einen oder anderen Panel. Aber man hat schon das Gefühl, die sind vor allem in ihren eigenen Pavillons und so ein bisschen separat dazu. Und hier diskutieren irgendwie Vertreterinnen von der EU, von EU-Staaten, die westlichen Probleme. Also, wie erlebst du das?
Es ist schon so. Ich meine, es ist ein echtes Weltwirtschaftsforum. Indien ist mit einer grossen Delegation da, auch mit sehr vielen Journalisten. Ich war gestern an einem Apéro mit einem indischen Journalist per Zufall am gleichen Tisch. Da hat er mich gefragt, was machst du und sind ihre grosse Zeitung? Ich habe gesagt, ja, die grösste Zeitung, 1 Million Leser. Er hat gesagt, er sei jeder von einem Sparte-Medium, Business-Medium. Er hat nur 50 Millionen Leser, oder? Es ist ein Sparte-Medium. Dann merkst du, es ist eine ganz andere Realität, andere Grössenordnungen. Der Trump hat ihn nicht gross interessiert, jetzt zum Beispiel, oder? Die haben ihre eigenen Themen, die haben ihre eigenen die Indian Night, eine Party, die aber mich dann dort eingeladen. Die wollen sich ja durchaus hier oben präsentieren gegenüber westlichen Staaten. Aber das sind Parallelwelten. Oder wenn wir am Anfang darüber geredet haben, ganz Davos schaut auf Washington. Ja, aber oder, es gibt da oben Länder und eben auch wieder gespiegelt die Teilnehmer, die haben ihre ganz eigenen Themen. Und da gibt es natürlich noch so die Tech-Leute da oben, die nur über künstliche Intelligenz reden. Und wenn sie sich überhaupt für Politik interessieren oder für den Trump, ist das einzige gibt es jetzt starke Regulierung oder nicht, aber eigentlich ist das ein Randthema für die. Und dann gibt es neben Indien noch China, wo jetzt wieder nach mehreren Jahren der eher Abwesenheit, das war natürlich wegen Corona noch gewesen, wieder voll da sind. Heute ja der chinesische Vizepremier, der sich so gebärdet als Vertreter von einer offenen Welt, Freihandel statt Protektionismus, Klimaschutz statt Austritt.
Ja, dem zugelassen, ich bin ehrlich gesagt fast eingeschlafen, ob schon ich genug Schlaf hatte von gestern auf heute, also es ist jetzt nicht so, aber ich bin wirklich fast eingeschlafen, es war tot langweilig bis ganz am Schluss, dort hat er etwas gesagt, was mich hat spannend gedacht, hat er gesagt, China will eigentlich, dass die UNO eine Regulierung von künstlicher, von KI, von künstlicher Intelligenz in Angriff nimmt.
Ja, also er geht jetzt so den vernünftigen Mann, oder? China, die vernünftige Grossmacht, ohne es anzusprechen, natürlich den Kontrast zeigen zu Amerika, wo unvernünftig ist, wo alles deregulieren will und eben von Facebook bis zu der Wirtschaftsregulierung, einfach überall, jeder soll für sich schauen und sie sind so die Welt zusammenhaben. Natürlich, wie du sagst, es war todlangweilig gewesen. Übrigens muss man sagen, 80% von der Reden und Auftritte in Davos sind todlangweilig und mit mehr oder weniger Schlaf muss man gegen sie schlafen, kämpfen. Aber interessant ist es dann gleich, es ist natürlich eine riesen Heuchelei, wenn er sich China als Vorreiter in Sachen Klimaschutz bezeichnet. Das ist alles Schall und Rauch wortwörtlich, aber es tönt gut. Er hat es ja auch nicht selber geschrieben, das hat man gemerkt, er hat immer wieder den Xi zitiert, das hat ihm irgendwie einer vom Politbüro geschrieben und jetzt hat er es einfach fehlerfrei vorgetragen.
Also China schickt hier irgendwie die Nummer, ich weiss doch auch nicht, 17 oder 18 und sicher nicht einen aus den Top 10.
Ja, das war anders gewesen vor 8 Jahren, als Xi Jinping persönlich gekommen ist. Und im 17. ist auch gerade der Trump inauguriert worden. Und der hat genau das Gleiche gesagt wie jetzt in Pappenheimer, oder, wo er aufgeboten hat, da, eben vielleicht Nummer 18. Der hat ihn ja x-mal zitiert. Also China tut sich das natürlich auch als Stabilitätsanker bezeichnen. Oder? Sie sind immer noch so wie vor 8 Jahren und gehen vorwärts und wachsen. Vieles ist Lug und Trug, aber er hat jetzt hier die Bühne bekommen.
Kommen wir noch ein bisschen auf die Schweiz zu reden. Frau Keller-Sutter, die Bundespräsidentin, hat dürfen die Öffnung eröffnen mit ihrer Rede. Ich habe eine starke Rede gefunden. Sie hat in einem Saal, wo es durchaus Vertreter hatte von autoritären Staaten, hat sie gesagt, Erfolg hat man nur als Demokratie und wenn die Macht nicht allzu konzentriert ist. Das habe ich cool gefunden. Sie hat dann auch ganz Finanzministerin daran erinnert, dass halt Staaten müssen handlungsfähig sein müssen und das heisst nichts anderes als, dass die Verschuldung nicht allzu hoch sein in den Ländern. Also die Sparfüchsin ist auch in Davos auftreten. Was ist dir bei deiner Rede aufgefallen und vielleicht, was erwartest du von der Schweizer Delegation hier diese Woche?
Mir ist als erstes ihr britischer Akzent, ihr Oxford-Akzent aufgefallen auf Englisch. Bei diesen 22 Eröffnungsreden, die ich gehört habe, ist das von der Bundespräsidentin, ist ja immer der Schweizer Bundespräsident oder Präsidentin, ist bis jetzt der Hans-Rudolf Merz der gewesen, der am besten Englisch hat können. Und das ist jetzt also wirklich getoppt worden durch das Oxford-Englisch von der Frau Keller-Sutter. Ich habe sie nachher noch kurz darauf angesprochen und sie hat dann gesagt, das brechen wir einfach nicht mehr weg, oder? Das Oxford-Englisch. Also ich bin mit kokettiert auch. Inhaltlich gesehen ist, wie du, die Sparfüchse sind mit sozialem Herz und so integrierend. Für die Schweiz insgesamt, glaube ich, ist es schon eine Chance in dieser grossen, unbekannten Frage, wie weiter in der Ukraine. Durch den Standortvorteil, den sie haben, jetzt, und Frau Keller-Sutter hat noch ein bilaterales Treffen mit dem Zelensky, in dieser Frage einen Beitrag zu leisten. Jetzt haben wir ein bisschen ein Vakuum. Die Schweiz darf sich nicht überschätzen. Trotzdem, man hat die Bürgerstockkonferenz, die letztes Jahr auch am WEF entstanden ist. Die Idee hat man tatsächlich etwas geschafft, das weltweit beachtet worden ist. Und die Frage ist, und die grosse Frage ist jetzt, gelingt da eine Art Folgekonferenz, eine Folgeinitiative? Oder tut man es jetzt einfach so bei schönen Worten bewenden lassen und noch ein bisschen Geld schicken für den Wiederaufbau? Das ist offen im Moment.
Die Schweiz arbeitet offenbar auch daran, ob, falls es Waffenstillstandsverhandlungen könnte geben, die ja der Trump eine Art hat versprochen, eigentlich schon am ersten Amtstag. Unterdessen reden seine Leute, glaube ich, von 3 Monate oder so, wo das soll gelingen. Es ist immer noch sehr ehrgeizig, aber sie arbeiten offenbar daran, dass so möglicherweise so Waffenstillstandsverhandlungen in der Schweiz könnten stattfinden. Allerdings gäbe es dort schon auch noch ganz viele andere Länder, die interessiert wären. Dann ist noch jemand auftreten, der sehr prominent ist, wo ich mich frage, und was hat so einer mit Weltwirtschaft zu tun? Der David Beckham ist da oder da gewesen. Du hast ihn getroffen.
Ich habe ihn getroffen an einer Party gestern Abend, die Nacht im Golfclub. Die Leute sind Schlangen gestanden für Selfies. Er ist ja für das wahrscheinlich gezahlt worden, oder? Dass er einfach Selfies macht und Unterschriften gibt. Ich habe dann noch gefragt, welches der beste Schweizer Fußballer ist. Ist ein kleiner Cliffhanger, die Antwort könnt ihr lesen auf unserer Online-Seite. Und dann hat er aber auch noch einen Auftritt gehabt, einen offiziellen, wo er, finde ich, tolle Sachen gesagt hat, die gut da haben. Er hat nämlich als Familienvater von 4 Kindern geredet und als UNICEF-Botschafter. Jetzt kann man sagen, okay, die reichen Fußballer, die sich nachher sozial engagieren. Er macht das aber seit 17. Er hat gesagt, und für mich glaubwürdig, dass er derartige Privilegien hatte mit seinen 4 Kindern, oder seine 4 Kinder haben Privilegien, dass er irgendwo möchte sich engagieren. Und er hat das wirklich nicht nur auf eine PR-hafte, sondern überzeugende Art da. Und einen Satz habe ich mitgenommen. Das Wichtigste, was ein Vater und Mutter machen kann, ist, den Kindern zuhören, wenn sie von ihren Träumen und Hoffnungen erzählen. Das ist auch noch gut, so etwas zu hören in dem Geschwafel, wo man da oben, sei es vom Chinesen oder vom Manager, sonst hauptsächlich gehört.
Also der Fußballstar ist fast der geerdetste von denen, die du hast begegnet hier.
Ich muss sagen, er hat mich positiv überrascht. Er hat irgendwo nicht nur Stil im Äußeren, er ist sehr gepflegt angelegt, sondern hat sich sehr gut ausgedrückt.
Wer ist für dich der beste Fußballspieler und ist der gleich wie der, den Beckham hat genannt?
Das ist jetzt eine Fangfrage. Oder? Für mich ist im Moment der Xhaka der beste Fußballer. Er hat einen anderen gesagt.
Ich würde sagen, der Bregi-Schorsch. Es gibt keinen zweiten wie Bregi-Schorsch. Aber ja. Merci vielmals für das Gespräch, Patrick. Das ist direkt vom WEF. Der Podcast hinter der Schlagzeile von CH Media. Uns gibt es auf Spotify und allen anderen Plattformen, wo man Podcasts hören kann. Schaltet ein. Merci für's Zuhören und merci für das Gespräch.